der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Mike Billmann, Managing Director der Industrial Digital Twin Association, IDTA. Lieber Mike, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Mike Billmann. Ich bin Geschäftsführer der Industrial Digital Twin Association. Ich habe mal angefangen mit einem Studium der Elektro- und Informationstechnik an der TU Darmstadt. Habe dann als meinen ersten professionellen Job 6 Jahre lang im Vertrieb und Marketing von einem mittelständischen Sensorhersteller namens Temposonics gearbeitet. Bin dann im Anschluss in die Verbandswelt gewechselt, zum ZVI, in den Fachverband Automation, und habe da 7 Jahre lang das Thema Industrie 4.0 von Anfang an mit aufgebaut, früh mit der Verwaltungsschale, meinem heutigen Hauptthema, in Berührung gekommen und bin jetzt seit April 2021 Geschäftsführer der IDTA.
Danke dir. Mike, bitte erläutere doch unseren Hörerinnen und Hörern, was genau die IDTA ist und welche Aufgaben sie wahrnimmt.
Gerne. Die IDTA ist im Grunde genommen die Nutzerorganisation für die Asset Administration Shell, kurz AAS, zu Deutsch Verwaltungsschale. Das heißt, wir haben die Aufgabe erhalten, den Standard der AAS weiterzuentwickeln, gegenüber dem Markt bereitzustellen. Im Grunde genommen der Industrie diesen Rahmen zu bieten, gemeinsam bei uns zu arbeiten, konsortiale Standards im Rahmen der IDTA zu entwickeln. Und wir als Organisation, als gemeinnütziger Verein, haben dann die Aufgabe, diese Standards in den Markt zu bringen, gegenüber der Industrie zur Verfügung zu stellen, die Anwendung zu promoten, ein Stück weit Hilfestellung zu bieten, dort zu starten und die richtigen Leute zusammenzubringen, was auch eine ganz wichtige Aufgabe von Vereinen und Verbänden ist, eben eine Community zu schaffen, die dann gemeinsam solche Standards in die Realität bringt.
Mike, das ist eine sehr vielseitige Community, die ihr da versucht, unter einen Hut zu bringen mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Lass uns mal vorne anfangen. Wie arbeitet ihr in euren Arbeitsgruppen und wo liegen die aktuellen inhaltlichen Schwerpunkte?
Genau, da gleicht unsere Arbeit den von vielen bekannten Organisationen. Wir haben 6 Arbeitsgruppen, die verschiedene Ausrichtungen haben, verschiedene Themenschwerpunkte. Natürlich unsere technischen Arbeitsgruppen, die sich darum kümmern, den Standard, die Spezifikationen der AAS weiterzuentwickeln, gemeinschaftlich dort Anwendungen zu finden. Wir haben eine zweite Arbeitsgruppe, die sich dann speziell um die Informationsmodelle kümmert. Die heißen bei uns Teilmodelle oder Submodels im Englischen. Das ist eine Gruppe, die koordiniert im Grunde genommen die Arbeiten von ganz, ganz vielen Unterarbeitsgruppen. Das sind aktuell 40 Arbeitsgruppen, wo diese Submodels standardisiert werden von den Industrievertretern. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Quality Management, die koordiniert die Erstellung und kontrolliert immer wieder die Erstellung von Test-Tools und Verifikationstools, was gerade ein Schwerpunkt von uns ist, wo wir demnächst Services anbieten möchten. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Use Cases. Dort kommt die Community zusammen, stellt verschiedene Anwendungsfälle der AAS vor, aus dem eigenen Unternehmen, aus kleinen Konsortien, die sich gegründet haben. Ganz spannende Gruppe, weil da auch immer wieder sich kleine neue Gruppen bilden, wo man feststellt, okay, wir haben hier dieselbe Herausforderungen, dieselben Problemchen, die es zu lösen gibt oder dieselben Use Cases, die wir begleiten möchten. Das heißt, da haben wir Gruppen, wo es wirklich dann schon aktiv in die Umsetzung geht in verschiedenen Cases. Wir haben eine weitere Gruppe, das ist unsere Trainingsarbeitsgruppe, die stellt ganz aktuell neues Trainingsprogramm, beziehungsweise überarbeitet unser Trainingsprogramm, das wir vor jetzt auch schon 2,5 Jahren fertiggestellt hatten, was jetzt einfach ein bisschen überarbeitet werden muss. Wir festgestellt haben, wir brauchen da neue Module für neue Zielgruppen, die wir jetzt erreichen möchten. Das heißt, da geht es aktiv darum, ein Training zu gestalten, häufig dann auch mit der Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Und dann haben wir eine Gruppe Marketing, die im Grunde genommen all das, was ich gerade beschrieben habe, aus der Marketingperspektive unterstützt, Veröffentlichungen aufbereitet und wir immer wieder dann auch unsere Kollegen aus dem Ehrenamt als eine Art Sounding Board benutzen. Was braucht denn die Industrie eigentlich gerade? Was brauchen wir denn im Rahmen von dem Messeauftritt? Wie können wir zum Beispiel gewisse Use Cases, die besonders gut vielleicht den Nutzen der Anwendung dieses Standards beschreiben, wie können wir die besser promoten und darstellen? Das sind so die Strukturen, in denen wir arbeiten. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte darüber hinaus sind sicherlich alle Aktivitäten rund um den digitalen Produktpass. Der ist einfach gerade, kommend aus der Regulierung, der EU-Regulierung, gerade sehr virulent und in aller Munde. Da unterstützen wir erstens mit den dazugehörigen Standards. Also was braucht es, um diesen Standard auf AAS-Basis umzusetzen? Insbesondere die Teilmodelle, die dafür notwendig sind. Da gibt es sehr, sehr starke Aktivitäten bei uns. Und dann sind wir im Bereich der Use Cases aktuell sehr stark im Engineering, im Stammdatenmanagement unterwegs. Da haben wir schöne Use Cases aus unserer Community bekommen, die für die Zielgruppe OEMs, die wir gerade so ein bisschen verstärkt angehen möchten, da besonders schön den Nutzen darstellen und besonders gut darstellen, was für kleine Schritte mit kleinen Schritten erreicht werden kann im eigenen Unternehmen, was Kostenreduktion, das Heben von Potenzialen angeht.
Mike, du hast eben gesagt, dass ihr mit 40 Gruppen an der Erstellung von Teilmodellen arbeitet. Da ist ja immer die Gefahr, dass man da unabgestimmt dieselben Parameter, selben Merkmale in verschiedene Teilmodelle schreibt, was ja am Ende dazu führen würde, dass der Kunde seine Daten in mehreren Teilmodellen pflegen muss. Wie verhindert ihr das?
Also wir hatten auch größere Befürchtungen, als wir gestartet sind mit diesem Modell, dass das verstärkt passieren kann. Wobei auch festzuhalten ist, Überlappungen, das heißt, dass ich Merkmale häufiger nutze, ist gar nicht so das Riesenproblem. Solange wir sicherstellen, dass wir von demselben Merkmal sprechen, sprich, dass das Merkmal, das ich in Teilmodell A habe, in Teilmodell B dieselbe semantische ID habe und damit im Prinzip auf dasselbe Merkmal in einem semantischen Dictionary wie beispielsweise E-Class zeigt. De facto hat sich herausgestellt, dass wir bisher dieses Problem gar nicht großartig auftritt. Wie arbeiten wir dem entgegen? Wir haben einen hauptamtlichen Projektmanager, der sämtliche dieser Teilmodellaktivitäten begleitet und da darauf achtet. Wir haben Architekten dann jeweils, wir nennen diese Person Architekt, die kommt aus dem Ehrenamt, die zuständig ist für dieses eine Teilmodell, das sie eingebracht hat und begleitet. Und wir sorgen für den Austausch zwischen diesen Architekten. Wir haben den hauptamtlichen Projektmanager, der auch einen guten Überblick hat. Letztlich, wie beschrieben, wir haben diese Teilmodellgruppen, die hängen unter einer Working Group Submodels. Da sind jetzt auch nochmal Personen, die sich jedes einzelne Teilmodell, das veröffentlicht wird, anschauen vor der Veröffentlichung, bevor es dann in Review geht, der wiederum durch die gesamte Mitgliedschaft erfolgt und dort auch nochmal Experten drauf gucken, wenn sie denn betroffen sind, ob dieses Teilmodell so passt. Das heißt, wir haben einen mehrstufigen Prozess und tatsächlich festgestellt, dass wir diese Doppeldefinition bisher nur relativ wenig haben und wir da relativ konsistent aktuell unterwegs sind.
Mike, du hast zwei Begriffe schon erwähnt, die für Menschen, die Standardisierung machen, wichtig sind. Die technische Regulierung ist im Zusammenhang mit dem digitalen Produktpass und der EU gerade bei dir gefallen. Ihr selbst macht Standards und wenn wir das Drama-Dreieck vervollständigen wollen, dann gibt es auch noch die nationale und internationale Normung, die natürlich in Bezug auf die Reichweite und die Rechtssicherheit nochmal eine extreme Unterstützung für weltweite Geschäfte liefert. aber, und das muss man fairerweise auch sagen, im Normalfall aufgrund des konsensualen Vorgehens auch ein bisschen länger braucht, bis das alles so anerkannt ist und gemeinsam getrieben wird. Das als Hintergrund der Frage, wie habt ihr vor, die entstehenden Standards und das, was ihr erarbeitet, konkret auch in den Bereich der internationalen Normung zu überführen, damit es weltweit Verbreitung finden kann?
Mit der AS sind wir bereits in der internationalen Normung. Das heißt, wir haben Ende 2023 im Dezember, das war wirklich in den letzten Zügen des Dezembers, die IEC 63278-1 Struktur der Verwaltungsschale veröffentlicht, beziehungsweise die IEC hat die veröffentlicht. Das heißt, es gibt bereits einen internationalen Standard. Man muss fairerweise sagen, du hast es gerade schon gesagt, internationale Normung braucht ein bisschen. Das geht dementsprechend zurück auf eine Zeit vor der IDTA. Wir sind vor 4 Jahren jetzt gerade gegründet. Das Dokument wurde damals im ZVI veröffentlicht, über die Plattform dann noch ein bisschen breiter veröffentlicht. Das ist der erste Standard aber jetzt. Und dementsprechend werden wir jetzt weiter verfahren. Der Plan ist, und es ist auch bereits angelaufen teilweise, die AS-Spezifikationen in die IEC einzubringen. Wir brauchen das, du hast es gerade schon gesagt, wir brauchen diese Investitionssicherheit auf internationaler Ebene. Das ist das Erste, wenn wir Richtung Asien gehen, wir internationalisieren gerade, kommen ich später gerne nochmal drauf. In Asien die erste Frage ist, wenn wir mit so einem Standard ankommen, habt ihr einen internationalen Standard dahinter oder ist es jetzt nur was Konsortiales? Das heißt, ganz, ganz wichtig für uns, dass insbesondere die Struktur der AAS und auch die Zugriffsmöglichkeiten, die API der AAS und alles, was mit dieser Spezifikation zu tun hat, diese Teile in der IEC landen und dort als ein internationaler Standard, eine internationale Norm verfügbar sind. Wir haben einen zweiten Standardisierungstrack, kann man sagen, mit den Teilmodellen, den Submodels. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir auch ein Set an Teilmodellen, an diesen Informationsmodellen, wo wir sagen, okay, die brauchen wir ziemlich wahrscheinlich auch in einem harten Standard, in dem internationalen Standard. Das sind insbesondere die Teilmodelle, die wir jetzt für den digitalen Produktpass sehen, die fast immer genutzt werden, wo auch unsere Empfehlung ist, fangt an mit einem Digital Nameplate. Und die Standards, da muss man sich darauf verlassen können, dass die eine gewisse Reichweite haben und konsistent und fest standardisiert sind. Bei vielen anderen Submodels, die wir definieren gerade, sind wir der Überzeugung, da brauchen wir so ein Stück weit die Flexibilität, die Schnelligkeit von konsortialen Standards. Mal im Vergleich, wir reden ja von diesen 3 bis 5 Jahren, die es für eine internationale Norm braucht. Um bei uns einen konsortialen Standard zu veröffentlichen, brauchen wir im Grunde genommen nur die Review-Phase von 45 Tagen. Wenn der Standard entsprechend schnell zustande kommt, reden wir eben von diesen 45 plus Tagen, wo wir einen konsortialen Standard aufstellen können und den veröffentlichen können. Das heißt, da ist eine gewisse Flexibilität da. Da merken wir auch, da wird immer mal wieder was angepasst, ohne jetzt komplette Überarbeitungen anzustreben. Das heißt, im Punkt Teilmodelle, die Basisteilmodelle international, den Rest flexibel, schnell, konsortial.
Vielleicht als Zusatzfrage, könnte irgendein anderer Verein, Verband weltweit auch sagen, ach, ich standardisiere auch mal Teilmodelle, die dann gegebenenfalls in Konflikt zu euch sind?
Also die Möglichkeit besteht natürlich. Wir laden andere Verbände, andere Organisationen ein, das gemeinsam mit uns zu machen. Das heißt, wir haben auch so ein Modell, wo wir sagen, naja, die Kompetenz im Bereich der Prozessindustrie, der Automatisierung liegt jetzt bei zum Beispiel einer NAMUR. Was sollen jetzt alle NAMUR-Vertreter bei uns erstmal reinkommen und so einen Standard erarbeiten? Dann machen wir das doch gemeinsam mit der NAMUR und vielleicht sogar in der NAMUR. De facto ist es so. Das heißt, da sagen wir, wir übernehmen dann gerne das Ergebnis und veröffentlichen es, damit es in diesem Rahmen der auch qualitätsgeprüften Teilmodelle am Ende des Tages veröffentlicht werden kann. Dass jetzt ein Verein das irgendwie unabhängig von uns macht, das werden wir letztendlich nicht verhindern können. Ich glaube nicht, dass es wirklich passiert, weil unsere Hürden, das bei uns oder mit uns zu machen, sind sehr, sehr, sehr gering. Was aber, glaube ich, wichtig ist und an dieser ganzen Architektur der Asset Administration Shell ist, dass es auch komplett proprietäre Teilmodelle geben kann. Das lässt das System zu. Und das ist auch zum Beispiel sinnvoll, wenn ein Unternehmen für sich Informationen intern austauschen möchte und da ein Set an Informationen braucht, das jetzt nicht allgemein verfügbar sein muss, aber nach den gleichen Prinzipien, nach den gleichen vielleicht Dictionaries definiert werden kann. Das lässt das System zu und das soll auch so sein.
Ja, danke. Welcher Nutzen ergibt sich für eure Mitglieder und die Anwender eurer Standards?
Genau, also unsere Mitglieder haben auf jeden Fall den großen Vorteil einer sehr, sehr aktiven Community. Also ich bin immer stolz auf unsere Mitglieder. Wir haben jetzt gerade die SPS hinter uns und wie da immer im Vorfeld von solchen Messen dann noch kleine Krüppchen sich bilden und wirklich was schnell auf die Beine stellen. Das ist eindrucksvoll und das hilft vielen, die vielleicht erstmal Berührungsängste haben oder nicht so genau wissen, wie gehe ich so einen Standard an, die Einführung von so einem Standard, da auf so eine Community zu treffen, die da immer sehr offenherzig ist, sehr offen ist, auch was den Blick hinter die Kulisse angeht, das hilft erstmal. Grundsätzlich die Beteiligung, die Möglichkeit, Standards zu erstellen, selber da dabei zu sein, zu beeinflussen, ist natürlich ein großer Nutzen, den viele unserer Mitglieder wahrnehmen. Und ansonsten, was die Anwendung des Standards angeht, ist es einfach der Punkt wieder Investitionssicherheit. Wir haben inzwischen die Situation, dass sich ganz große und viele große Player dazu entschieden haben, in der Automation diesen Standard zu nutzen. Gleiches gilt für den Industrie-IT-Bereich. Da sind ganz viele große Hersteller von Software, die sagen, das ist der Standard, den werden wir zukünftig oder unterstützen ihn jetzt schon. Einige sind noch dabei, das heißt zukünftig. Das heißt, ich habe eine gewisse Investitionssicherheit, wenn ich die AAS jetzt einführe und nutzen möchte. Und grundsätzlich, das sind die Use Cases, die wir dann gerne zeigen in Richtung der OEMs, die Potenziale für eine Kostenreduktion bei dem Umgang mit Daten. Und damit werden alle konfrontiert sein, wenn es jetzt zu dieser Regulierung kommt. Der EU Data Act zwingt Unternehmen, mit Daten umzugehen, auch wenn sie es bis heute vielleicht noch nicht so gewöhnt sind. Der digitale Produktpass, den wir schon besprochen hatten, zwingt Unternehmen, Daten bereitzustellen. Und letztlich das so effizient wie möglich zu machen, dabei unterstützt die AAS massiv und das zeigen auch die Use Cases, die wir im Bereich des Stammdatenmanagements beispielsweise oder im Engineering mit Maschinenbauer durchgespielt haben. Vielleicht noch ergänzend, wir haben diese Diskussion immer wieder, jeder Use Case, der mit diesen Daten sich befasst, ist im Grunde genommen, wenn man nicht auf Standards setzt, eine eigene Datenintegration, ein eigenes Datenintegrationsprojekt. Und das ist immer mit relativ hohen Kosten verbunden. Da hat man qualifizierte, hochqualifizierte Leute dran sitzen, die diese Datenintegration betreiben. Das muss ich mit der AAS auch machen, aber ich muss es genau einmal machen, weil dann habe ich meine Daten strukturiert und beschrieben vorliegen und kann sie halt immer wieder verwenden. Und auch dieses Argument, was passiert, wenn ein anderer Standard kommt neben der AAS? Also erstmal, unsere Antwort ist immer, es gibt aktuell keine andere Standardisierungsinitiative, die auf einem ähnlichen Level unterwegs ist. Und die zweite ist, selbst wenn die käme in 5 oder 10 Jahren, dann muss ich genau einmal wieder ein Mapping machen, weil ich habe meine Daten strukturiert vorliegen und beschrieben vorliegen und muss es eben nicht für jeden Einzelfall erneut machen.
Prima, vielen Dank für diesen Rundumschlag des Wo kommt ihr her? Was habt ihr getan? Wo seid ihr aktuell dran? Natürlich gerade jetzt im Umfeld der SPS und eurer Aktivitäten dort die Frage, wo soll die Reise denn in den kommenden 12 Monaten hingehen?
Wir haben uns wieder ein spannendes Programm gegeben für 2025, sind da auch schon mittendrin. Wir sind gerade sehr stark daran zu internationalisieren. Dazu sind wir mit vielen Partnern unterwegs in Ländern wie Japan, Korea, ganz aktuell Frankreich. In Spanien haben wir einen Ambassador gerade eingesetzt. Italien haben wir Kontakte geknüpft und Richtung USA natürlich. Das heißt, wir werden richtig Gas geben bei der Internationalisierung, sodass wir unsere inzwischen international gewordenen Mitgliedschaft tatsächlich auch lokal nah Ansprechpartner beistellen können, die sie unterstützen bei der Anwendung des Standards. Das ist ein ganz großer Punkt, den wir gerade vor der Brust haben. Das zweite ist die Bereitstellung von Services. Wir haben jetzt auf der SBS gezeigt, so ein ersten Prototypen für unsere Verifikationsplattform, das heißt eine Plattform, wo ich meine Implementierung testen kann gegen den Standard, dann eben die Sicherheit habe, dass ich standardgemäß implementiert habe. Das gilt für die AS-Implementierung, sprich die API beispielsweise, aber auch für Teilmodelle, die ich dann implementiert habe und befüllt habe. Wir werden ein Submodel Template Repository, ein automatisiertes bereitstellen, wo immer die aktuellsten Submodels abrufbar sind, und haben Pläne, genau diese Plattform weiter auszubauen, um unseren Mitgliedern da rundum Service zu bieten, der die Anwendung letztlich der Asset Administration Shell möglichst einfach macht, wo wir heute noch nicht ganz sind, da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Andere Aktivitäten sind gerade bedingt durch die Projekte aus der Förderlandschaft Manufacturing X. Da ist einiges jetzt losgelaufen dieses Jahr, läuft noch los teilweise. Da sind wir recht stark eingebunden. Wir haben ein eigenes kleines Transferprojekt namens David, wo wir einfach auch Dienste anbieten, den Projekten die AAS zu implementieren, da Hilfestellung zu bieten. Wir sind assoziierter Partner, glaube ich, in beinahe allen MX-Projekten, die da gerade laufen, sei es Factory X, sei es Semiconductor X, sei es Robot X. Da sind eine Vielzahl von Aktivitäten und Use Cases unterwegs, wo die AAS eine Rolle spielt, aber auch noch nicht das Wissen vorhanden ist, und letztlich sind wir als Büro da Gewehr bei Fuß zu unterstützen und mit unserer Expertise dann solche Use Cases möglich zu machen. Und eine letzte Aktivität, die jetzt auch ganz spannend wird: Wir sind gerade mit dem Verein Building Smart International zusammengekommen und haben dort mit Vertretern aus der DACH-Region jetzt eine erste Handlungsanweisung geschrieben, wie man AAS mit dem BIM-Standard zusammenbringt, also sprich mit dem Gebäudeinformationsmodell und dem IFC-Standard, was auch ganz spannend ist, weil wir da einfach jetzt auf der Ebene das erste Mal so zwei Branchenstandards zusammenbringen, wir ein bisschen oder stark beeinflusst aus der industriellen Produktion, die Gebäudekollegen aus der Beschreibung von eben Gebäuden, und das zu kombinieren und die gemeinsamen Vorteile daraus zu ziehen, ist eine sehr, sehr spannende Aktivität, die jetzt gerade so richtig losgeht.
Wow, das ist ja ein großes Programm für das nächste Jahr. Wenn euch eine Fee zu Hilfe kommen könnte und sagen würde, du hast drei Wünsche frei, damit ihr das alles schafft, welche Wünsche hättest du an die Fee?
Ja, vielleicht, dass genau diese ambitionierten Pläne, dass wir die genau so umgesetzt bekommen. Ich glaube, wir haben einen guten Plan, von daher brauchen wir vielleicht nicht unbedingt die Fee, aber viele kleine Helfer sind dann doch von Vorteil. Als zweites ist es sicherlich unsere Entwicklung, die wir hinlegen, dass die so weitergeht. Wir haben ein sehr, sehr schönes Mitgliederwachstum jetzt die letzten 4 Jahre hingelegt. Wir haben wirklich beeindruckende Mitglieder gewonnen, tendenziell auch viele junge, engagierte Leute, die aus dem IT-Bereich jetzt dann den OT-Bereich bereichern. Hatte ich schon beschrieben, wie toll diese Aktivitäten laufen, jetzt im Vorfeld von so einer Messe oder auch in Use Cases, die wir machen. Unterstützt von einem Büro, das wir inzwischen auch auf 8 Leute aufgestockt haben in der EDTA, die hauptamtlich hier die EDTA unterstützen. Ein tolles Team haben wir da zusammengekriegt, die auch sehr engagiert hier die Projekte vorantreiben. Ich bin immer ganz beeindruckt, wie wir es dann schaffen, genau solche Pläne, wie ich es gerade beschrieben habe, in der Zeit wirklich über die Bühne zu kriegen, mit einem schönen Feedback aus unserer Community. Und ich glaube, beim beim letzten Punkt können wir vielleicht die Fee am besten und am nötigsten gebrauchen. Das ist der Wunsch, was die Regulierung angeht. Die EU-Kommission ist da gerade in sehr, sehr vielen Bereichen unterwegs und wir haben ja den Dieter Wegener auch immer wieder von dem Regulierungstsunami am Berichten. Das heißt, da kommt ganz, ganz viel auf uns zu und wir haben gerade, was diesen digitalen Produktpass angeht, auch häufig die Situation, dass wir merken, dass da gewisse Stimmen einen Einfluss haben, wo man sich wirklich fragt, wie es sein kann, dass da proprietäre Systeme gepusht werden und nicht Systeme wie den AAS, die aus der Industrie kommen, die offen und frei verfügbar sind, die fast barrierefrei genutzt werden können, dass wir da eine Stimme der Vernunft in der Kommission haben, bei der Regulierung, die uns hilft, genau solche Systeme an den Start zu bekommen, die, glaube ich, viele Möglichkeiten noch on top für die Industrie bieten.
Mike, wir haben die Fragen gestellt, die wir vorbereitet hatten. Die Frage jetzt ist natürlich, welche anderen Themen, welche anderen Schwerpunkte gibt es noch darüber hinaus, die du gerne ansprechen möchtest?
Genau, ein Thema, das ist gerade so ein bisschen mein Herzensthema, was ich hier begleite mit einem unserer Vorstandsmitglieder. Das ist, wir sind mit der AS gut in der Automation oder sehr gut in der Automation unterwegs. Wir haben den Support aus den IT-Unternehmen, da sind wir auch gut in dieser Nische industrienahe IT unterwegs. Wir sind jetzt dran, die OEMs, den Maschinenbau abzuholen und da ist es gerade spannend, wie auf so einen Standard wie die AAS reagiert wird. Wir haben jetzt ein paar Workshops da durchgeführt mit Maschinenbauern, die dem sehr offen gegenüberstehen, aber man merkt, dass die doch noch ein Stück weiter weg sind als jetzt die Automatisierer, die letztendlich ja vor 10 Jahren mit Industrie 4.0 gestartet sind und ein Stück weit natürlich diesen Weg jetzt länger gegangen sind. Von daher sind wir gerade sehr engagiert dabei, den Maschinenbau anzusprechen, auch hier über unsere Verbände, die uns ja sehr nah sind, insbesondere der VDMA ist da zu nennen, wo jetzt gerade solche Initiativen steigern. Und die Botschaft an die Kollegen aus diesem Bereich, startet mit diesen Projekten, geht zu euren Verbänden, fragt nach, wie wir euch helfen können. Wir haben gerade in der Konzeption sind dabei, ein Programm aufzusetzen. Sprecht uns gerne an. Das ist nicht direkt mit einer Frage nach einer Mitgliedschaft oder Ähnlichem verbunden. Wir sind da gerne bereit, viel Auskünfte zu geben, viel Nutzenpotenzial aus diesen jetzt viel angesprochenen Use Cases mal zu vermitteln. Wir reden da tatsächlich im Bereich Engineering, sind wir da auf Zahlen von bis zu 80% Kosten-Zeitreduktionen in solchen Prozessen gestoßen. Selbst bei denen, die da vielleicht heute schon ein bisschen effizienter aufgestellt sind, sind es immer noch 30% Potenzial, die man erheben kann. Also da würde es mich sehr freuen, wenn wir in dem Bereich auch noch mehr Aktivität und die Zusammenarbeit dahin noch intensiver gestalten können.
Mike, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben? Was sollen sie von diesem Podcast sozusagen im Kopf behalten?
Botschaft 1, lasst uns anpacken und am besten gemeinsam. Wir haben hier ein Projekt, das betrifft die Lieferkette, also müssen wir alle, glaube ich, gemeinsam daran arbeiten. Wir sind da offen. Wenn ihr startet, denkt groß, startet klein. Man wird häufig erschlagen von diesen Digitalisierungsprojekten, wenn man die großen Visionen sieht. Häufig ist aber tatsächlich der Start mit dem kleinen Digital Nameplate, einfach das Digitalisieren des physikalischen Nameplates, ein super Einstiegspunkt, um auf den Geschmack zu kommen und dann selber herauszufinden, was noch möglich ist und wie es vor allem möglich ist. Und meinen dritten Punkt habe ich aus einem ATP-Newsletter von dir, den ich neulich gelesen habe. Mut und Zuversicht können wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen gerade. Damit meine letzte Botschaft.
Ja, vielen Dank, Mike. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, Mike.
Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.